Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. Die Beleuchtung des Pariser Eiffelturms wird heute Nacht ausgeschaltet in Erinnerung an die Opfer der katastrophalen Explosion gestern Abend in einer Lagerhalle im Hafen von Beirut. Die Galeristin André Sver-Semmler wird uns gleich erzählen, wie drastisch es die Stadt und auch ihre Kunstgalerie getroffen hat. Auch mit dem Theatermacher Matthias Lilienthal werde ich über Beirut sprechen, eine Stadt, in der er länger gelebt hat und der er nach wie vor sehr verbunden ist. Außerdem wird er auf unser gestriges Gespräch mit dem Autor Dieter Haselbach reagieren, der angesichts von Corona eine radikale Neuausrichtung der Kulturförderung fordert. Und ich bin mit Matthias Brandt verabredet. Der Schauspieler und Schriftsteller ist gerade für Orhan Pamuk eingesprungen, als Writer in Residence beim Literaturfestival Lit Potsdam. Beirut ist Vergangenheit. Diese Worte kommen heute aus der libanesischen Hauptstadt nach der gewaltigen Explosion, durch die gestern große Teile der Stadt zerstört worden sind. Derzeit ist von mindestens 135 Toten und über 5000 Verletzten die Rede. Noch immer wird nach Überlebenden gesucht. 250.000 Menschen sollen obdachlos geworden sein. Beirut war mal das Paris des Nahen Ostens. Doch was nach dem libanesischen Bürgerkrieg überhaupt noch an historischen Gebäuden übrig war, auch das wurde jetzt zerstört bzw. stark beschädigt. Die Hamburger Galeristin André Sver-Semmler stammt aus dem Libanon. Seit 35 Jahren betreibt sie ihre Galerie in Hamburg, seit 15 Jahren auch eine Dépendance in Beirut. Ich habe sie kurz vor unserer Sendung in Hamburg erreicht. Guten Abend.
Guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
Was für Informationen haben Sie bislang aus Beirut bekommen?
Es war gestern, 18 Uhr circa Beiruter Zeit. Meine Mitarbeiterin, meine Galerieleiterin, rief mich an aus ihrem Auto. Ihre Stimme ist ganz gebrochen und sie sagt, ich bin unter der Galerie und ich glaube, das Gebäude hinter mir ist zusammengebrochen. Es ist eine Bombe irgendwo gefallen, keiner weiß was. Und es klirrt rechts, links, überall um mich herum. Glas fällt und ich weiß gar nicht, was los ist. Das war der erste Moment und die erste Nachricht, die ich bekam.
Und heute, was konnten Sie darüber hinaus in Erfahrung bringen?
Also nachdem ich mit meiner Mitarbeiterin gestern gesprochen habe, sie konnte nicht mehr zurück, die Straßen wurden abgeschnitten. Der Hausmeister ging hoch, die Eisentüren, die zur Galerie führen, waren beide kaputt, die gingen nicht zuzumachen. Er filmte die Trümmer in der Galerie und schickte uns Bilder, die einfach grausam sind. Also es blieb keine Wand stehen, kein Fenster dran, es war über alles kaputt. Aber Gott sei Dank war die eine Mitarbeiterin zur Toilette und die andere gerade abgefahren. Und somit war niemand in der Galerie versehrt. Und die Kunst hatten wir abgebaut. Der Transport nach Hamburg hatte stattgefunden. Und so war keine Ausstellung an den Wänden. Die Kisten für die nächste Ausstellung standen in den Räumen. Gott sei Dank sind die so stabil gebaut, dass sie diese wahnsinnige Explosion überstanden haben. Und dadurch, dass wir in der vierten Etage eines Gebäudes sind, hat es uns komplett getroffen. Und dadurch, dass alle Glasscheiben geschlossen waren, ist alles explodiert. Alles, alles. Die Galerie ist 1400 Quadratmeter groß. Es ist nicht mehr eine Rigipswand stehen geblieben. Aber wie durch ein Wahnsinnswunder, dieses bisschen Kunst, was wir in der Galerie lagern, ist heile. Ich hatte wirklich einen Schutzengel, dass meine beiden Mitarbeiter dieses Horror überstanden haben.
Ja.
Das ist das Allerwichtigste, finde ich.
Ja, als Galeristin vertreten Sie Konzeptkünstler aus dem arabischen Raum, Leute wie Walid Raad, Lawrence Abu Hamdan oder Rabi Mouroué. Die meisten leben im Exil. Vertreten Sie auch Künstlerinnen und Künstler, die noch in Beirut leben? Und haben
Akram Zaatari zum Beispiel, Munira Soloh. Alle schickten Bilder des Grauens, also die Wohnung von Akram. Er wohnt in einem so sehr zeitgenössisches Hochhaus. Das ist so ein Glaskasten und alles ist kaputt. Muniras Wohnung ist alles kaputt. Alles, alles, alles. Da ist nichts mehr in der Wohnung. Das sind nur noch Glasscherben.
Aber die Menschen haben überlebt.
Ja,
die Sie kennen oder die
Gegend, wo diese Bombe explodiert ist, wenn es eine Bombe ist, oder wo diese Explosion stattgefunden hat. Noch weiß keiner, was es gewesen ist. Und das, was man offiziell jetzt hört, daran glaube ich nicht. Das glauben auch meine ganzen Künstler nicht. Auf jeden Fall, diese Explosion war im Hafen. Das heißt, dort lebt niemand. Die, die jetzt tot sind, wenn sie die Ausmaße dieser Explosion sehen, dann müssten viel mehr Menschen gestorben sein. Aber dadurch, dass es im Hafen war, wo keine Menschen wirklich leben, das ist in der Free Zone, deswegen ist es nicht ganz so schlimm gekommen. Es ist dramatisch genug. Aber wäre diese Explosion in der Innenstadt passiert, wären viel mehr Menschen gestorben.
Können Sie noch genauer sagen, an welche Version Sie jetzt nicht glauben und was Ihre Vermutung ist? Was wird geredet?
Ich war nicht vor Ort. Ich kann mich nur darauf berufen, auf das, was meine Künstler und meine Mitarbeiter und meine Familie mir erzählt haben. Es ist so, dass mehrere sagen, sie hätten Flugkörper gesehen. Sie wissen nicht, ob es Drohnen oder Flugzeuge sind. Aber wieso explodiert so ein Lager so auf einmal? Viele haben gesagt, dass dort in dieser Gegend ein sehr wichtiger Riesenlager mit Schwerstwaffen der Hisbollah liegt. Aber mehrere politisch nahe Personen, die kritisch sind, sagen, dass sie es vertuschen wollen. Die wollen nicht zugeben, dass ein Waffenlager explodiert ist. Ich weiß es nicht. Es gibt viele Versionen. Und das, was am meisten kursiert, ist, wieso ist das auf einmal explodiert? Es muss doch einen Grund haben. Und was ist der Grund? Wenn es im Grunde genommen keine Waffen sein sollten, sondern nur Chemikalien, irgendetwas muss diese Chemikalien zum Explodieren gebracht haben. Natürlich sagen alle, wenn es Chemikalien gewesen sind, müssen sie unter sehr schlechten Bedingungen gelagert worden sein. Aber demdestotrotz, irgendein Zünder muss es gegeben haben. Welcher ist dieser Zünder? Keiner weiß es bisher. Keiner hat sich dazu bekannt. Und alle weisen sie von sich. Israel hat sogar Hilfe angeboten und hat gesagt, wir waren es nicht. Die Hisbollah hat es nicht zugegeben. Wer war es denn?
Für die Menschen im Libanon sind Zerstörungen, so hart das ist, Teil ihrer Lebensrealität. Walid Rath und Rabbi Mrouet, die befassen sich in ihren Arbeiten auch explizit mit den Bürgerkriegen und deren Folgen. Jetzt kommt einfach extrem viel zusammen. Nach der politischen, nach der wirtschaftlichen Krise, der Corona-Krise, jetzt noch diese Explosion. Welche Zukunft sehen Sie für KünstlerInnen, für Kulturschaffende im Libanon?
Ach Gott, wenn ich das wüsste. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich, alle haben die Nerven blank heute. Auch Rayan Tabet, der in San Francisco lebt, hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Er hat gerade ein Haus restauriert und wollte zurück nach Beirut und mehr in Beirut leben. Ich weiß es nicht. Er sagte mir heute, seine Eltern hätten ihm gesagt, das ist das 13. Mal, dass sie jetzt das Glas der Wohnung erneuern müssen, seit 1975.
Unvorstellbar.
Ja. In meiner Biografie, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwann richtiger Frieden gegeben hat. Es gab immer irgendetwas. Mein ganzes Leben ist ja Bürgerkrieg. Ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Ich weiß auch nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ich weiß gar nicht. Heute fragte mich unser Trockenbauer, der uns immer die Wände baut für die Ausstellungen, ob er es wieder aufbauen soll. Ich sagte, gib uns mal eine halbe Stunde Zeit, ein paar Tage, dass wir darüber nachdenken, wie es weitergeht. Überlegen Sie mal, was das für eine Verantwortung auch ist, wenn Sie Kunst in diesen Räumen hängen. Und dass so etwas nochmal passiert, von wo auch immer, 2006, vielleicht erinnern Sie das, haben die Israelis Libanon angegriffen. Da ist schon mal alles Glas runtergefallen. Da war ich selber vor Ort und habe mit mehreren Helfern alles Kunst in Sicherheit gebracht. Aber die halbe Galerie war auch damals kaputt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht.
Also es könnte sein, dass Sie den Standort schließen?
Nein, definitiv nicht.
Was stellen Sie sich vor? Wie kann Galeriearbeit überhaupt funktionieren noch im Libanon?
Die Rolle, die wir spielen, ist nicht eine Kunsthandlungsrolle, sondern eine kulturschaffende Institution. Und ich glaube, dass wir da lang müssen.
Sie glauben das? Ihnen kommen die Tränen.
Ich glaube, dass wir da bleiben müssen. Und wir müssen weitermachen. Aber wie, weiß ich nicht.
Wer sind Ihre Verbündeten?
Die ganze Welt, ehrlich. Hunderte von SMS und E-Mails kamen heute. Es ist sehr schön, wie viel Support wir bekommen.
Andreas Fehr-Semmler, ich danke Ihnen.
danke Ihnen sehr, dass Sie sich darauf eingelassen haben, heute Abend hier mit uns zu sprechen und das so eindrücklich uns zu schildern. Ich wünsche Ihnen und all Ihren Verbündeten alles Gute. Dankeschön.
Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Wir sind heute Abend auch mit dem Theaterintendanten Matthias Lilienthal verabredet, dessen Zeit an den Münchner Kammerspielen gerade zu Ende geht. Wir wollen mit ihm darüber weiter diskutieren, in welcher Weise die Kulturfinanzierung in Deutschland durch Corona überdacht werden sollte. Matthias Lilienthal war aber auch längere Zeit in Beirut und darum möchte ich hier erstmal anknüpfen. 2012 hat er dort für 10 Monate am Ashkal Alwan unterrichtet, einem Institut für bildende Kunst. Er hat noch immer viele Freunde in der Stadt. Matthias Lilienthal, guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Die Galeristin André Sveir-Semler hat uns gerade schon das Ausmaß der Zerstörung beschrieben, wie es ihr berichtet wurde. Vermutlich haben Sie heute Ähnliches gehört.
Ja, ich habe ganz ähnliche Geschichten gehört. Ich habe halt viele Freunde, die in Jaitawi, Jemaisi und Ashrafieh wohnen. Und was in fast allen Wohnungen passiert ist, ist, dass die gesamten Fenster zerstört sind und alle Türen. Und in einem Teil der Wohnung funktioniert kein Wasser mehr, da das ja quasi eine Detonation war, wie 100 konventionelle Bomben, die auf einmal explodiert sind, hat es Auswirkungen wie ein Erdbeben. Und das heißt, dass in den Wänden diese ganzen Wasserleitungen alle gerissen sind und dadurch ist eine total lebensunwirkliche Situation entstanden.
Wir haben das gerade schon gehört, die Menschen sind verunsichert darüber, was der tatsächliche Grund für diese massive Explosion war. Wo sehen Sie derzeit die größten, die grundlegendsten Probleme im Libanon?
Na, die grundlegendsten Probleme im Libanon ist eine ungeklärte politische Führungskrise. Das hat ja im letzten Oktober, als ich da war, angefangen mit dem Slogan "Alle heißt alle" und das war die Forderung danach, dass alle, die gesamte politische Elite des Landes von ihren Ämtern zurücktreten soll und durch andere Menschen ersetzt werden soll. Und es kam dann der zweite Schritt, dass die Nationalbank auseinandergeflogen ist, weil sie auf einem Betrugsschneeballsystem aufgebaut war. Und der dritte Schritt, über den in den deutschen Medien sehr wenig berichtet wurde, war, dass vor 3 Wochen die Amerikaner fast alle Wirtschaftssanktionen, die sie gegen den Iran erhoben haben, auch gegen den Libanon erhoben haben. Und dadurch kam es zu einer 700-prozentigen Geldentwertung. Und jeden Tag im Libanon verbrennt sich ein Libanese aus Verzweiflung und aus Protest gegen die Verhältnisse. Und jetzt ist diese kleine Atombombe im Hafen von Beirut nochmal oben drauf gekommen.
Was bedeutet das für die Menschen? Dort wird dieses Land ausbluten, werden immer mehr auch Kulturschaffende weggehen. Es sind ja schon sehr viele gegangen.
Das weiß man halt einfach nicht so richtig. Natürlich wäre die erste Forderung, dass hoffentlich Herr Biden die amerikanische Wahl gewinnt und dass im Herbst diese Wirtschaftssanktionen gegen den Libanon wieder aufgehoben werden. Aber trotzdem ist es auch richtig, dass das politische Führungspersonal im Libanon vollständig ausgewechselt wird und dass man anfängt, sich seinen eigenen Krisen zu stellen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass nicht der Exodus von Menschen aus dem Libanon weitergeht. Aber im Moment ist der Exodus auch gar nicht möglich, weil man kann auf keinem Weg das Land verlassen. Und insofern ist noch nicht mal die Flucht irgendeine Möglichkeit.
Die Bedingungen dort sind also wirklich in keiner Weise mit den Bedingungen hierzulande zu vergleichen. Corona gibt es natürlich auch da. Das ist unser zweites Thema jetzt im Gespräch mit Matthias Lilienthal. Die Folgen der Corona-Krise in Deutschland und die Rettung des Kulturlebens in einer Weise, wie es Kulturleben vor dem Ausbruch der Pandemie gegeben hat. Manche sehen in den aktuellen Hilfs- und Förderprogrammen eine vertane Chance. Der Soziologe und Kulturberater Dieter Haselbach ist Co-Autor dieses Buches, das vor ein paar Jahren erschienen ist, Kulturinfarkt. Jetzt hat er sein Unbehagen in einem Text in der Tageszeitung Die Welt formuliert und gestern bei uns in Fazit Folgendes gesagt.
Es wird das gefördert, was früher gefördert wurde. Über die Qualität möchte ich gar nicht sprechen. Es gibt wunderbare Qualitäten, es gibt auch Sachen, über die man nachdenken kann. Ich glaube, der Gegenstand sind die Institutionen, die gefördert werden. Und diese Institutionen bleiben ewig in der Förderung. Es wird nicht darüber nachgedacht, ob die Institutionen noch ihr Publikum haben in derselben Weise. Es wird nicht darüber nachgedacht, ob es möglicherweise andere Förderschwerpunkte geben müsste. Und in den geförderten Institutionen gibt es nicht sehr viel Anreiz, etwas daran zu ändern. Denn bei denen können durch Förderung die Probleme, die möglicherweise entstehen, einfach zugedeckt werden.
Der Theatermacher Matthias Lilienthal hat an vielen großen Häusern gearbeitet, an der Berliner Volksbühne, dem HAU. Gerade geht seine Intendanz an den Münchner Kammerspielen zu Ende. Ja, wie sehen Sie das? Sorgen die Subventionen und Fördertöpfe für die Stadt- und Staatstheater jetzt wirklich für eine gewisse Trägheit in den Institutionen?
Das ist ein totaler Quatsch und das ist von Leuten gesagt, die einfach von dem Betrieb keine Ahnung haben. Alle Kulturinstitutionen kämpfen im Moment damit, dass 2/3 ihrer Einnahmen wegbrechen. Und sie machen einen heroischen Job, in dem sie meistens in der Lage sind, das zu kompensieren. Und der Neoliberalismus, den Herr Knüsel in dem Buch gepredigt hat, der hätte er sich durchgesetzt in Deutschland zu Zehntausenden von Toten, wenn nicht Hunderttausenden von Toten in der Corona-Krise geführt. Und jetzt diese abgeschmackten Kamellen von Neoliberalismus, von Bush und Trump und Konsorten nochmal zu wiederholen, finde ich eine absolute Unverschämtheit.
Und Pius Knüsel, ne? Also der war auch Mitautor dieses Buchs, Kulturinfarkt, und die beiden haben jetzt zusammen den Artikel in der Welt geschrieben.
Genau, und das kommt mir vor, wie 2012 sind diese These nicht losgeworden und jetzt haben sie sicherlich die schwierige Situation öffentlicher Finanzen, die entstehen wird, nutzen sie, um sich wieder ins Spiel zu bringen. Ich finde das abgeschmackt und widerlich.
Im Grunde plädieren die für eine Corona-Diät für die etablierten Institutionen zugunsten von lokaler Kultur. Kann man das eine überhaupt gegen das andere ausspielen?
Ich möchte die Internationalität und die Diversität nicht missen. Und sie ist mir wichtiger denn je. Und ich glaube auch nicht, dass die europäische Gesellschaft sich entschließen wird, kleine, autarke, sozialistische, nationale Republiken zu gründen, wo man nur noch sich mit der eigenen Folklore beschäftigt. Mir ist eine internationalisierte Kultur und eine Kultur des Austausches wichtig und wir müssen gucken, wie wir das unter den Bedingungen von Corona neu organisiert kriegen.
Aber Sie sagen auch neu organisiert, also durchaus neu denken. Hätten Sie denn andere Ideen, wie man diese Krise nutzen sollte, um Kulturförderung vielleicht etwas zu verändern, also sich zu fragen, was die Institutionen und Projekte für die Gesellschaft leisten könnten?
Ich glaube, die Frage jetzt zu stellen, ist einfach eine totale Überforderung. Also ich glaube, dass große private Unternehmen, und nehmen Sie ein Beispiel für die Münchner Kammerspiele, das ist im engeren Bereich der Kammerspiele ein Betrieb mit 26 Millionen Euro oder in dem weiteren Betrieb mit der Schauburg und der Schauspielschule zusammen ein Betrieb mit 40 Millionen Euro. Und wenn dort 2/3 der Einnahmen wegbrechen, sind das 2 bis 3 Millionen, die die einsparen müssen. Und wenn sie dann zusätzlich nochmal mit Einsparvorgaben konfrontiert werden, dann zerbrechen diese Betriebe einfach. Dann sind die beiden Herrschaften mit ihrer Polemik richtig, weil dann schaffen sie diese Kultur einfach ab. Und das ist ja vielleicht auch das, was sie wollen. Was man natürlich machen kann, natürlich kann man drüber reden, sollten die Theater auf ihre Sommerferien im Jahre 21 und 22 verzichten und sollten versuchen, unter den Bedingungen von Corona eher von Mitte April bis Ende Oktober Open Air zu spielen. Natürlich ist eine Stärkung des digitalen Bereichs richtig. Natürlich ist eine Übertragung von Kunstproduktion in das Netz, das sind alles Anregungen, die es schon vorher gab, aber die durch die Krise nochmal verstärkt gültigbereit bekommen haben. Und das sind natürlich alles Wege, die man unbedingt bestreiten sollte. Und der These schließe ich mich total an. Die Kultur des März 2020 wird man am Ende der Krise nicht rekonstruieren können.
Der Theatermacher Matthias Lilienthal über die aktuelle Debatte zur Kulturförderung, Kulturrettung in Zeiten von Corona. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke.
Und auch wenn das Publikum nach wie vor zögerlich, ja, es gibt wieder neue Filme in den Kinos und somit auch die Filme der Woche hier in Fazit. Anke Lewicke ist im Studio und wir wollen über 2 neue Produktionen sprechen. Zunächst führt uns die Regisseurin Anna-Sophie Hartmann in ihrem 2. Film, Giraffe heißt der, auf die dänische Insel Lolland. Dort beginnen die Vorbereitungen zum Bau des Fehmarnbelt-Tunnels, der Deutschland mit Dänemark verbinden soll. Sie folgt Menschen, deren Wege sich dort kreuzen, mischt Dokumentarische mit fiktiven Elementen. Wie macht sie das?
Also ich finde, das ist ein sehr schönes erzählerisches Wagnis. Also es gibt eine fiktive Hauptfigur, das ist die Ethnologin Dara. Sie lebt mittlerweile in Berlin, kommt aber aus Lolland, kehrt da eben wieder hin zurück und macht jetzt Interviews mit Menschen, die eben jetzt da ihr Land verlassen müssen, weil da der Tunnel gebaut wird. Und sie fotografiert eben auch deren Alltagsgegenstände, wie zum Beispiel Kämme, Vasen, Bücher. Und man weiß, diesen Alltag wird es gar nicht mehr geben. Dann gibt es auch polnische Bauarbeiter. Da ist auch wieder ein Schauspieler dabei. Da gibt es dann eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Aber die anderen Bauarbeiter bringen eben wieder ihre realen Geschichten mit rein, warum sie dort arbeiten müssen, wie sehr sie ihre Frau vermissen. Und am Anfang des Films, deshalb auch der Titel Giraffe, sieht man eben ein Zoo in Dänemark, diese Giraffen, und die sind ja auch entwurzelt aus ihrem natürlichen Lebensraum. Und darum geht es eigentlich in den Filmen. Was heißt das Lebensraum? Wie definiert sich dieser Begriff?
Und diese Vermischung jetzt von Fiktion und Realität, macht die Sinn? Was für eine Stimmung erzeugt sie dadurch?
Also ich finde, dadurch bekommt, durch diese dokumentarischen Elemente, bekommt der Film einfach nochmal eine ganz andere Erdung, eine Bodenhaftung. Das sind ja Fragen, die uns alle so beschäftigen. Wo geht unsere Geschichte los? An welchen Orten? Wenn Dara dann zwischendurch mal wieder in Berlin ist, Theater, so Besuch bei Freunden, dann merkt man ihre große Verunsicherung. Geht jetzt hier wirklich meine Geschichte los? Dann geht sie nach Dänemark zurück und da verschwinden ja die Menschen. Aber was heißt das für die Orte? Werden die Orte auch geschichtslos? Oder was heißt es einfach für die Gefühle, wenn jemand wie der junge Pole immer umherziehen muss, um überhaupt eine Arbeit zu finden? Kann man dann noch beziehungsfähig sein? Und das erzählt, das ist ein sehr nachdenklich, aber sehr schön fotografierter Film, spielt im Sommer, deshalb auch diese langen blauen Stunden in der Abenddämmerung, so, wo die Menschen und die Landschaften einfach wieder so zu sich kommen können.
Giraffe von Anna-Sophie Hartmann. Der zweite Film, über den wir sprechen wollen, der ist schon 7 Jahre alt, aber erst jetzt hat sich ein Verleiher gedacht, aktueller kann ein Thema eigentlich nicht sein. Der Film heißt Pandemie und er spielt in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Die Stadt wird von einem Virus in Unruhe versetzt.
Bitte melden Sie Fälle von Hautausschlag oder anderen Symptomen umgehend den Einsatzkräften.
Es dürfte schwierig werden, die Bevölkerung zu beruhigen.
Alle Krankenhäuser der Stadt melden positive Tests.
Sehen Sie den Hautausschlag? Die Symptome sind identisch.
Die Anzahl an Todesfällen wird dramatisch ansteigen. Die Stadt muss sofort abgeriegelt werden.
Sind wir nochmal richtig wach, ja. Anke Lewicke. Pandemie, kein Film zum Ablenken von Corona.
Nee, es ist ja ganz interessant. Während der ganzen letzten Monate war ja Contagious von Steven Soderbergh einer der meistgesehensten Filme auf diversen Online-Plattformen. Da will sich der Film natürlich jetzt dranhängen. Deshalb kommt er noch mal in die Kinos. Und eigentlich geht es ja gar nicht um eine Pandemie, sondern eine Epidemie. Und es ist nicht eine ganze Stadt, die abgeriegelt werden soll, sondern nur ein Stadtteil in Seoul. Aber im Trailer macht sich das natürlich alles so besser. Und dann sieht man eben, wie dieser Stadtteil abgeriegelt wird. Und da gibt es eben so Szenen, wo Menschen sich unterhaken und raus wollen und das Militär dann auf diese Menschen schießt. Und da werden natürlich dann doch auch Bilder zitiert, die an die 80er Jahre erinnern, die Studentenunruhen, die einfach blutig niedergeschlagen wurden, damals vom Militär. Und ansonsten hat der Film ja so viele Triggerpunkte, wo man jetzt so anknüpfen kann. Der Virus kommt über China eben dorthin, illegale Einwanderer in einem Container, nur einer überlebt, der überträgt dann das Virus. Das wird dann so mit Trickaufnahmen, mit so Bläschen gezeigt. Und der hat dann eben Antikörper und wird deshalb überall gejagt. Aber so richtig neue Bilder für diese Angst findet der Film eigentlich nicht.
Sie haben eben diese historischen Bezüge angedeutet. Mit einem Genrefilm kann man ja die gesellschaftliche Stimmung einfangen. Wie ist das hier?
Das ist auf alle Fälle in dem Film auch so. Damals war ja noch die Präsidentin Kim an der Macht und es kamen die ersten Korruptionsvorwürfe und alles. Und hier gibt es auf einmal einen jungen Präsidenten, der sich für sein Volk einsetzen will, der das nicht abriegeln will und der versucht, das alte Regime aus den Angeln zu heben. Also das ist vielleicht ganz interessant. Interessant ist auch, dass US-Militär mitreden darf. Die sind ja immer noch in Südkorea stationiert. Das ist immer wieder ein Thema. Also es gibt schon so einen kleinen politischen Kontext in dem Film.
Wer hat Regie geführt?
Kim Song-soo. Das ist ein Routinier und der Film hat 3 Millionen Zuschauer in Südkorea gemacht, ist aber nicht so viel. Da haben Filme locker mal über 10 Millionen.
Pandemie und Giraffe, die neuen Kinofilme dieser Woche, vorgestellt von Anke Lewicke. Danke.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Nora Hofbauer.
Im Streit um eine geplatzte Schenkung mit rund 180 Werken im Wert von rund 100 Millionen Euro hat der US-Künstler Scully seine Absage an die Kunsthalle Karlsruhe verteidigt. So stört sich der Maler unter anderem an den Verhandlungen über die Gestaltung und Finanzierung der notwendigen Räumlichkeiten. Stolperstein sei gewesen, dass frühestens 2028 mit dem Bau des Erweiterungsgebäudes für das Museum begonnen werden kann. Eine Bedingung sei zudem gewesen, dort mit der Hälfte der Werke dauerhaft vertreten zu sein. Diese Forderung sei zu strikt, sagte wiederum Kunststaatssekretärin Olschowski. Inzwischen sind nach Angaben des Kunstministeriums die Gespräche zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem irisch-amerikanischen Maler zum Erliegen gekommen. Neil Young hat gegen die Nutzung seiner Musik bei Wahlkampfauftritten von US-Präsident Trump geklagt. Er wolle nicht, dass seine Musik als Titelsong für ein, Zitat, spaltende, unamerikanische Kampagne der Ignoranz und des Hasses herhalte, hieß es in der Klage vor einem Bundesgerichtshof in Manhattan. Young fordert Schadensersatz von umgerechnet bis zu 125.000 Euro pro Verstoß. Antje Passenheim.
Der Sänger wirft dem US-Präsidenten Urheberrechtsverletzung vor. Trumps Wahlkampfteam habe ungenehmigt 2 Songs von ihm verwendet, Rocking in the Free World und Devil's Sidewalk. Die wurden zum Beispiel bei einer Trump-Kundgebung in Tulsa im Staat Oklahoma gespielt. Young ist nicht der einzige Musiker, der Probleme damit hat, dass Trumps Republikaner ihre Songs für Wahlwerbung nutzen. Auch die Rolling Stones, Rihanna oder Adele haben dagegen protestiert.
AktionskünstlerInnen der Gruppe Peng haben ein fiktives Bundesamt für Krisenschutz und Wirtschaftshilfe erfunden, um mit den CEOs großer Firmen ins Gespräch zu kommen. Die Gruppe kontaktierte 30 große Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Ziel der investigativen Recherche sei es gewesen, eine Debatte über die Grundlage unserer Ökonomie und die Rolle der Politik zu schaffen, so die KünstlerInnen. Die Ergebnisse der Gespräche mit den Top-Managern sei teilweise unerwartet gewesen. So hätten Vertreter der Fleischwirtschaft sich bereit erklärt, auf vegane Lebensmittel umzustellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu dem Projekt entstand ein Film, der unter anderem Teil des internationalen Sommerfestivals Kampnagel in Hamburg sein wird und seit dem Abend auch auf YouTube zu finden ist.
Die meisten Literaturfestivals finden in diesem Corona-Jahr nur online statt, nicht so Lit Potsdam. Bis Sonntag gibt's starke Worte, schöne Orte. Vor Publikum mit rund 35 Autorinnen und Autoren. Peter Sloterdijk und Kübra Gümüşsay treten auf. André Heller stellt sein neues Buch vor und ergänzt wird das Programm um eine Fotoausstellung von Orhan Pamuk. Einen prominenten Writer in Residence, den gibt's auch, den Schauspieler und Schriftsteller Matthias Brand. Jetzt ist er bei Fazit. Guten Abend, Herr Brandt.
Hallo, guten Abend.
Writer in Residence, eigentlich ist sowas ja eine Art Arbeitsaufenthalt an einem neuen Lebensort. Sie wohnen ja jetzt gar nicht so weit von Potsdam entfernt. Wie kommt das denn?
Naja, mit dem neuen Lebensort, das haut nicht so richtig hin. Insofern haben Sie recht, aber ich kann mit dem Fahrrad hinfahren. Also mehr Residence als ich habe, geht gar nicht. auf der anderen Seite. Nee, aber es wäre mir jetzt komisch vorgekommen, ich lebe in Kleinmachnow und da fahre ich ja so in 20 Minuten mit dem Fahrrad nach Potsdam. Das wäre mir jetzt komisch gewesen, für 3 Tage nach Potsdam zu ziehen, um eine neue Erlebniswelt aufzumachen.
Ja, ich dachte, vielleicht hat das auch was mit Corona zu tun. Hat ein berühmter Amerikaner abgesagt?
Es hat kein berühmter Amerikaner abgesagt. Es hat ein Nobelpreisträger abgesagt, nämlich Orhan Pamuk.
Ah ja.
Kann das halt leider nicht machen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön gewesen. Aber vielleicht kann man das ja nachholen.
Und was bedeutet diese Residence jetzt für Sie? Also was ist damit verbunden?
Ich mache 2 Veranstaltungen bis zum Sonntag. einem Morgenabend mit Christian Petzold zusammen über seinen Film Transit und über den Roman Transit und wie das eine zum anderen geführt hat.
Das heißt, Sie lesen aus dem Roman von Anna Seghers und...
Ich lese aus dem Roman von Anna Seghers, ich lese aus dem Drehbuch zu Transit und wir unterhalten uns darüber, ja. Mhm. So, wir haben ja auch zusammen an dem Film gearbeitet und am Samstag gibt es eine Veranstaltung zu meinem Roman Blackbird.
Ja, da werden Sie auch draus lesen und dann mit unserer Kollegin Wiebke Poromka drüber sprechen. Erzählen Sie uns mal, was für ein Mann das ist, der in diesem Buch im Mittelpunkt steht.
In Blackbird ist der Protagonist ein anfangs 15-Jähriger, am Ende 17-Jähriger, der, um es mal ganz knapp zu fassen, nicht nur mit dem zu kämpfen hat, womit man in dem Alter sowieso zu kämpfen hat, was ja schon ausreichend wäre, sondern auch noch den Verlust seines besten Freundes, der sehr schwer krank wird am Anfang der Geschichte und am Ende das auch nicht überlebt, auch damit fertig zu werden hat und unterschiedliche Strategien versucht, damit klarzukommen. Und das in groben Zügen, das sind sozusagen die beiden Handlungsstränge, die man, wenn man so will, das eine ist das Heranwachsen, das andere ist der Verlust.
Was hat Sie besonders an dieser Figur interessiert?
Ich weiß gar nicht, ob ich das im Nachhinein so präzise benennen könnte, weil das hieße ja immer, dass es sozusagen einen Moment gäbe, wo man als Autor weiß, so und so soll die Geschichte aussehen oder so und so soll mein Protagonist aussehen. Und meistens läuft das aber nicht so linear.
In den Rezensionen, ich habe einige gelesen, ist immer von Komik und Tragik die Rede. Wie finden Sie die richtige Balance? Also merken Sie manchmal, hoppla, jetzt wird es mir hier zu komisch oder zu tragisch?
Das weiß ich nicht, weil es hat ja sozusagen auch mit dem Geschmacksempfinden jedes Einzelnen zu tun. Also das, was mir richtig erscheint, muss ja nicht jedem anderen auch richtig erscheinen. Aber ich kann das ja nur aus dem entwickeln, was mir richtig erscheint. Und es hat sicherlich damit zu tun, dass die Komik und der Humor als Lebens- und Überlebensstrategie für mich persönlich auch eine große Rolle spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, anders auf die Welt zu schauen oder, sagen wir mal, ohne das Mittel des Humors auf die Welt zu schauen. Und insofern fließt das dann natürlich auch in so eine Geschichte und in dieses Erzählen ein. Ja, mit der Balance, ja, ich versuche das richtig zu machen. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht.
Ich habe gelesen, Sie schreiben schon an einem neuen Roman. Ist das ein Resultat von Corona, weil Filmaufträge verschoben worden sind?
Nee, ich glaube, das wäre auch ein nicht ausreichender Anlass.
Ja. Nee, aber dass Sie vielleicht generell mehr Zeit hatten zum Schreiben.
Naja, das ist so. Das geht ja mir und meinen ganzen Schauspielerkollegen so. Und das ist natürlich für uns im Besonderen, wenn wir freischaffend sind, also ohne Festanstellung arbeiten. Natürlich sucht man sich verschiedene Möglichkeiten, kreativ zu arbeiten. Aber es ist, also das würde ich jetzt nicht, dazu ist es mir zu wichtig mit dem Schreiben, als dass ich das als so eine Art Ausgleichstätigkeit sehen würde. Und ich hatte das jetzt eh vor, die Zeit dafür zu nutzen.
Mhm. Können Sie schon was sagen über das Buch?
Ich hätte es lieber ohne Corona getan. Nee, dazu bin ich zu abergläubisch, weil ich dann nachher fliegt mir das alles um die Ohren und dann habe ich irgendwas erzählt und stehe blöd da.
Morgen Abend sind Sie auch noch in einem ZDF-Krimi zu sehen. Wir wären andere Menschen. Der wurde vermutlich vor Corona gedreht.
Ja, der ist vor 2 Jahren schon gedreht worden. Ja. Und ich habe mich selber erschrocken, dass der jetzt läuft. Auf einmal ist es schon so lange her.
Was für eine Figur spielen Sie da?
Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Friedrich Arni, der ein ganz wunderbarer Krimi-Autor ist und behandelt einen, ja, wie soll man sagen, traumatisierten Mann, der in seine Heimatstadt zurückkehrt, der 30 Jahre lang, 40 Jahre lang weg war und dessen Eltern umgebracht worden sind, als er klein war in diesem Ort. Den hat er seitdem nicht mehr betreten. Und jetzt kommt er dorthin zurück. Und während ich Ihnen das erzähle, denke ich, es ist eigentlich ein klassisches Western-Setting. Ja? Ja. Aber Pferde kommen nicht vor.
Der Schauspieler und Schriftsteller Matthias Brandt ist also in diesen Tagen auf vielen Kanälen zu erleben. Morgen Abend im ZDF-Krimi Wir wären andere Menschen und beim Literaturfestival Lit Potsdam am Donnerstag und Samstagabend. Dort ist er in diesem Jahr Writer in Residence, um die Ecke von zu Hause. Danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Brandt.
Ich danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Orte des Kolonialismus in Deutschland.
In unserer aktuellen Serie begibt sich Ludger Fittkau, Landeskorrespondent in Hessen, auf eine Spurensuche zum wissenschaftlichen Rassismus im UNESCO-Welterbe Kassel-Wilhelmshöhe. 1784 schreibt der Kasseler Anatom Samuel Thomas Sömmering stolz an den Goethe-Freund und Literaten Johann Heinrich Merck in Darmstadt die folgenden Worte.
Unter anderem sind ein paar schöne Mohren und ein Mohrenkind durch meine Hände gegangen.
Sömmering hatte die Gehirne einiger schwarzer Menschen seziert. Die Menschen waren vorher im heutigen UNESCO-Bergpark Wilhelmshöhe als exotische Dorfbewohnerinnen ausgestellt worden und wohl kurze Zeit danach gestorben. Der Anatom wollte mit seinen Untersuchungen wissenschaftlich belegen, dass Schwarze den Weißen unterlegen waren. Eine Kasseler Initiative fordert nun, die Reste des Dorfes im UNESCO-Welterbe in Kassel zum Museum zu machen.
Das sogenannte Mulang liegt am Rande des weitläufigen UNESCO-Landschaftsparks Kassel-Wilhelmshöhe. Ende des 18. Jahrhunderts vom Kasseler Landgraf Friedrich II. Als chinesisches Dorf errichtet. Eine kleine Pagode und mehrere quadratische Dorfhäuschen sind noch gut erhalten. In der Siedlung wollte der Landgraf die von ihm bewunderte chinesische Landwirtschaft vorführen. Als Hauptattraktion hatte Friedrich II. Echte Menschen aus Fernost vorgesehen. Ich bin mit Franziska Müller verabredet, Juniorprofessorin für globale Klimapolitik an der Universität Hamburg. Privat lebt sie in Kassel und arbeitet hier in einer Initiative mit, die postkoloniale Stadtrundgänge organisiert.
Und eigentlich war sein Wunsch, dass chinesische Arbeiterinnen und Arbeiter hier arbeiten sollten als Mägde und Knechte, die sich um die Schafe kümmern und Milch melken. Aber seine Kontakte nach China waren offenbar doch eher eine Wunschvorstellung.
Weil der Landgraf keine Chinesen bekam, die im Dorf leben sollten, bewohnten schwarze Menschen die Häuser, um den gewünschten Exotikeffekt zu bekommen. Woher die Leute, wohl überwiegend Frauen, genau kamen, ist bis heute unklar. Siegfried Hoss ist Gartenhistoriker der Museumslandschaft Hessen-Kassel, der Behörde, die den Bergpark heute betreut. Er kann die Erzählungen, dass die schwarzen Bewohnerinnen und Bewohner als Sklaven ins heutige Welterbe gekommen seien oder von hessischen Söldnern als Kriegsbeute aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg nach Europa verschleppt wurden, nicht bestätigen.
Wie die nach Kassel gekommen sind, kenne ich persönlich den Vorgang nicht. Es gibt dann welche, die sagen, in Amsterdam gab es wohl Möglichkeiten, dann quasi die Leute kennenzulernen. Das weiß ich aber nicht. Also ich habe darüber keine Kenntnis. Es gibt nur so ein paar Anekdoten, die immer mal auftauchen in dem Zusammenhang.
Klar ist, einige starben während ihres Aufenthalts und ihre Leichen wurden später vom Anatomen Samuel Thomas von Sömmering seziert, um seine Theorie der angeblichen Unterlegenheit schwarzer Menschen gegenüber Weißen wissenschaftlich zu untermauern. Franziska Müller betrachtet das Dorf Mulang deshalb als einen Ausgangspunkt des wissenschaftlichen Rassismus.
Mit wissenschaftlichem Rassismus ist die Annahme gemeint, dass es unterschiedliche Menschenrassen gäbe und dass sie in einer bestimmten Hierarchie stünden. Und hier ist eben einer der Orte, wo die Theorien zum wissenschaftlichen Rassismus scheinbar belegt worden sind zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Der Grafikdesigner Friedrich Forstmann wohnt unmittelbar neben dem sogenannten chinesischen Dorf Mulang und hat zur Geschichte des Bergparks und der angrenzenden Villenkolonie in seiner Freizeit geforscht. Er hat die Spuren dreier schwarzer Frauen gefunden, die im ausgehenden 19. Jahrhundert im Bergpark gelebt haben sollen.
Wir hatten das ja noch bis ins 20. Jahrhundert hinein. Wir hatten ja hier Menschen, die zur Schau gestellt wurden, ganze Gruppen, die herumreisen mussten. Und auch mit dem Tod hörte das bekanntlich nicht auf. Das ist ja zum Glück in letzter Zeit gründlicher aufgearbeitet. Und meine Fantasien gehen häufig in Richtung dieser drei schwarzen Frauen, die hier gelebt haben. Ich möchte übrigens gerne ihren Namen nennen, soweit sie überliefert sind. Betty Johnson, Hanne und Katharina. Das sind die drei Namen, die auf uns gekommen sind. Und individueller als das können wir uns ihnen nicht annähern, aber das können wir immerhin tun.
Friedrich Forstmann schlägt vor, zwei im Augenblick leerstehende Häuschen des Dorfes Mulang dem Gedenken an die drei schwarzen Frauen zu widmen und tiefgründiger zu ihrer Vorgeschichte zu forschen. Franziska Müller von der Initiative Kassel Postkolonial findet diese Idee ganz ausgezeichnet.
Ich glaube, wenn man da eben zwei verschiedene Orte nutzt, hätte man eben auch die Möglichkeit, das so zu kontrastieren. Eben einerseits diese landschaftsgärtnerischen und von Exotismus beseelten Vorstellungen Friedrich II. Und andererseits eben die Situation, der diese Menschen tatsächlich ausgesetzt waren und die Umstände, unter denen sie gelebt haben. Das würde es gleichzeitig auch ermöglichen, so den Gedanken einer Restitution auch noch wieder aufleben zu lassen und hier einerseits einen Gedenkort zu haben, aber andererseits dann eben auch nochmal darauf zu verweisen, welche Art von Erinnerungspolitik an den Kolonialismus wir hier in Deutschland eigentlich bräuchten.
Eine neue Erinnerungspolitik, die im Falle des Mulang in Kassel zunächst noch weitere historische Forschung bräuchte. Woher genau kamen die schwarzen Menschen, die als Ersatzchinesen den Menschenpark im heutigen UNESCO-Welterbe-Areal bevölkern mussten? Wieso ist gerade die menschenverachtende Seite der Geschichte des spektakulären Bergparks Wilhelmshöhe bisher vergleichsweise wenig aufgearbeitet? Diese Fragen sollten sich beantworten lassen. Dass engagierte Bürgerinnen und Bürger sie stellen, ist ein guter Anfang.
Mulang im UNESCO-Park Wilhelmshöhe, einer der Orte des Kolonialismus in Deutschland. Morgen schaut unser Korrespondent dann in Bayern auf Straßennamen in München. Und alle Beiträge dieser Reihe finden Sie online. Und dort steht dann auch die neue Kulturpresseschau von Tobias Wenzel.
Mit Zauberei beginnt diese Kulturpresseschau. Mit Zauberei wird sie enden. Der Weltgeist, was soll das sein, fragt Thomas Assauer in der Zeit und feiert, gut drei Wochen zu früh, schon mal Georg Wilhelm Friedrich Hegels 250. Geburtstag, indem er dessen zentralen Begriff des Weltgeistes zu deuten versucht. Eine überirdische oder unterirdische Kraft? Oder ist es Magic Cleaning, eine Zauberformel, mit der ein genialer Philosoph die chaotische Welt für sich aufräumt und ihr eine Ordnung verleiht? Irgendwann, nach Jahrtausenden seiner Wanderschaft, erreiche jedenfalls der Geist als Weltgeist sein Ziel, erklärt Assauer Hegel. Und dieses Ziel sei die Verwirklichung von Vernunft und Freiheit. Es sei, so Hegel selbst, das, was Gott mit der Welt wolle. Gerade durch das Negative, durch Gewalt und Zerstörung, erläutert Assauer weiter, komme der Weltgeist seinem Ziel näher, eben aus Fehlern lernen. Aber wo stünde der Weltgeist heute, fragt Assauer in der Zeit. Soll man sich Xi Jinping, Trump, Putin wirklich als verkappte Geschäftsführer des Weltgeistes vorstellen? Als nützliche Idioten des Fortschritts, die durch den Widerstand, den sie provozieren, einer besseren Zukunft die Schneise schlagen? Wer sich außerstande sieht, das zu beantworten, für den hier eine andere Frage. Sollte man sein Kind heute noch Karen oder Karen nennen? Eher nicht, denn, erfährt man aus Matthias Heines Sprachkolumne für die Welt, Karen ist in den USA und mittlerweile auch schon unter deutschen Nutzern sozialer Medien ein Schimpfwort. Als Karen bezeichnet man seit einiger Zeit die weiße Mittelschichtfrau, die sich ihrer Privilegien so sicher ist, dass sie wegen jeder Kleinigkeit den Geschäftsführer sprechen möchte oder die Polizei ruft, erklärt Heine und gibt konkrete Beispiele. Frauen, die sich bei den Ordnungshütern beschwerten, weil ein schwarzer Aktivist Black Lives Matter an sein eigenes Haus mit Kreide schrieb. Niemand glaubte ihm, dass er selbst in einem wohlhabenden Viertel wohnt. Oder weil ein 9 Jahre altes Mädchen ohne Genehmigung Wasserflaschen auf der Straße verkaufte. Was GPT-3 von Karen oder vom Namen Karen hält, können Sie, liebe Hörer, selbst im Internet herausfinden. GPT-3 ist nämlich eine allgemein zugängliche künstliche Intelligenz des Forschungsinstituts OpenAI, erfährt man aus Michael Morstedts Artikel für die Süddeutsche Zeitung. Wenn man ein Thema vorgebe, schreibe GPT-3 überzeugende Texte, von Märchen über Betriebsanleitungen bis zu juristischen Abhandlungen. Morstedt hat Teile seines SZ-Artikels von der künstlichen Intelligenz verfassen lassen und kursiv hervorgehoben, damit der Leser noch zwischen Mensch und Maschine unterscheiden kann. Morstedt gibt vor, du bist Journalist und schreibst an einem Artikel über eine neue künstliche Intelligenz und GPT-3 fährt fort, die von der Regierung entwickelt wurde. Du hast keine Ahnung davon, aber du ahnst, dass dieses Projekt dein Leben, vielleicht die ganze Welt, verändern könnte. Dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg zufolge würden wir, wenn wir einmal auf das Jahr 2020 zurückblicken, nicht nur an die Corona-Pandemie, sondern auch an die künstliche Intelligenz GPT-3 denken. Mit unsinnigen Fragen könne man GPT-3 aber noch aufs Glatteis führen, so Morstedt. Auf die Frage, wie viele Augen ein Grashalm habe, antwortet GPT-3 mit eines. Und wenn diese künstliche Intelligenz demjenigen, der gerade die Kulturpresseschau schreibt, sagt, er sei ein Zauberer und entdecke in einer Ruine eine Sammlung von Zauberbüchern, und dieser Zauberer der künstlichen Intelligenz antwortet, lass mich jetzt in Ruhe meine Kulturpresseschau schreiben, dann schweigt GPT-3 und es wird eingeblendet, die künstliche Intelligenz weiß nicht, was sie dazu sagen soll.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger, kommen Sie gut durch die Nacht.